Moin Moin. In der letzten Folge des Seenotrettungspodcasts haben wir mit Paul über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, sich zum Beispiel bei Sea-Watch ehrenamtlich oder auch beruflich für die zivile Seenotrettung zu engagieren. Wir haben Einblick bekommen in die verschiedenen potenziellen Departments, wo Engagement immer wieder nötig ist und welche Aufgaben zum Beispiel spezifisch im Bereich Chip Logistics zu übernehmen sind. Auch in dieser Folge wollen wir euch mehr Einblick in die Strukturen der zivilen Seenotrettungsorganisation und erneut Sea-Watch geben. Dazu habe ich heute Carmen zu Gast. Im vergangenen Herbst hat sie nach dem Ende ihres Studiums der Psychologie in Berlin für circa einen Monat ebenfalls bei Sea-Watch ehrenamtlich als Crew-Chiefer gearbeitet. Ihre Aufgaben umfassten dabei koordinierende Tätigkeiten, aber auch den psychologischen Support für das Team. Genauer gesagt war sie im Team der Seabirds. Das sind die Aufklärungsflugzeuge der Sea-Watch-Organisation. Da gibt es die Seabird 1 und die Seabird 2 als Nachfolgeflugzeuge der Moonbird. Und ihre Aufgaben sind im Projekt Airborne, das Fliegen gemeinsam mit der Schweizer Humanitären Piloteninitiative zur Überwachung und Dokumentation von Menschenrechtsverstößen im Mittelmeer. Diese sind meist die illegalen Rückführungen, sogenannte Pushbacks. Häufig werden diese von der libyschen Küstenwache ausgeführt. Auch weitere Menschenrechtsverstöße sind zum Beispiel das Ausbleiben gesetzlich vorgeschriebener Hilfeleistungen von Menschen, die in Seenot geraten sind. Hallo Carmen.
Hallo Christoph, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du bei uns bist. Du hast geschrieben, dass deine Tätigkeiten Koordination und psychologischer Support waren im Projekt Airborne.
Genau, also koordinierend ist eher so gemeint für das Team koordinierend. Also quasi, dass ich mich so um Hintergrundtätigkeiten gekümmert habe, während die ungefähr fünfköpfige Crew im Flugzeug war, muss ja auch an Land quasi einiges gemacht werden. Und da war ich quasi so wie ein Landsupport. Aber manchmal bin ich auch tatsächlich mitgeflogen. Aber wenn ich quasi nicht mitgeflogen bin, dann ging es einfach darum, genau, zu gucken, dass zu Hause alles läuft. Und dann, genau, der psychologische Support war dann auch zum Beispiel für Ausgleich zu sorgen. Also wenn man irgendwie den ganzen Tag mit so schlimmen Themen konfrontiert ist, braucht man auch einfach einen positiven Ausgleich. Das heißt, ich habe dann Ausflüge geplant oder einfach dafür gesorgt, dass die Stimmung zu Hause gut ist und dass sich das Team wohlfühlt und quasi dann zu Hause im Haus auf Lampedusa so einen Ausgleich bekommt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel an Sea-Watch denke, dann würde ich erstmal an Schiffe denken. Gut, dass Sea-Watch jetzt eben mit Airborne ein Projekt hat, wo auch Aufklärungsflüge notwendig sind, das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Wie ist es dir da gegangen? Hast du dich gezielt bei dem Projekt Airborne beworben oder war das eher so eine Ausschreibung, die dir über den Weg gelaufen ist, die dich interessiert hat?
Genau, also grundsätzlich hätte ich mir vorstellen können, überall zu arbeiten. Und dann hat mir aber eine ganz liebe Freundin, die bei Sea-Watch arbeitet, von dieser Position erzählt, dass da auch bevorzugt Psychologinnen und Psychologen eingestellt werden. Und dann quasi auf ihren Tipp hin habe ich mich dann beworben bei Airborne direkt.
PsychologInnen und Psychologen sind quasi bevorzugt eben für genau diese Tätigkeit tätig. Musstest du irgendwelche anderen besonderen Qualifikationen nachweisen, bevor du die Zusage von dem Projekt bekommen hast?
Ich habe quasi seit 2016 in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet, schon in Berlin, also quasi mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Geflüchteten. Dadurch habe ich quasi schon Erfahrung und auch eben das abgeschlossene Psychologiestudium. Aber in der Vergangenheit gab es auch Personen, die noch kein Psychologiestudium abgeschlossen haben. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch je nach Fall individuell entschieden.
Du hast vorhin gesagt, das Team bestand aus 5 Leuten. Waren das über den gesamten Zeitraum die gleichen 5 Leute?
Also da habe ich quasi von den Personen an Bord gesprochen. Und das beinhaltet ja ein Pilot, eine Pilotin. Dann die Person, die im Flugzeug für die Mission zuständig ist, die wird Taco genannt. Dann Fotografin, Fotografen und Spotterin oder Spotter. Und gegebenenfalls auch noch eine Person von einer Zeitung oder von einer Nachrichtenagentur oder sowas, also eine Presseperson. Die sind quasi das Team, das fliegt. Und die waren nicht immer die gleichen. Also in der Regel waren die so 2 Wochen da ungefähr. und die Person von der Presse auch noch kürzer eigentlich.
Und welche Tätigkeit hast du übernommen, als du mitgeflogen bist?
Da war ich quasi Spotterin. Das heißt, jede Person im Flugzeug muss immer rausgucken. Also klar darf man mal kurz was essen oder so, aber eigentlich ist quasi die Aufgabe im Flugzeug immer den Bereich, der einem zugeteilt wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rechts hinten saß, dann alles vom Flügel bis nach hinten. Dann hatte ich quasi so mein Dreieck, in dem ich zuständig war, um nach Booten und Schiffen Ausschau zu halten.
Die Seabird 2 ist ja genauso wie die Seabird 1 ein größeres Flugzeug als das erste Flugzeug, mit dem dieses Projekt Airborne gestartet ist, die Moonbird. Das heißt also, es ist auch mehr Fläche und eine längere Zeitdauer abfliegbar. Wie kann man sich das vorstellen? Das Mittelmeer ist ein riesengroßer geografischer Raum. Wie ist das geplant im Vorfeld, wo, wie lang geflogen wird?
Genau, also ein Vorteil von diesen neuen Flugzeugen ist auch, dass sie zwei Motoren haben. Das heißt, im Fall eines Motorenausfalls gibt es immer noch den zweiten Motor, was die Moonbird nicht hatte. Das heißt, das war auch ein Sicherheitsgrund, die Auswahl der neuen Flugzeuge. Und dann ist es so, dass quasi, und ich habe vorhin auch noch Personen vergessen, die mir auch noch relevant sind. Das sind quasi die Personen, die an Bord sind, die habe ich ja jetzt schon beschrieben. Aber dann gibt es an Land auch noch Personen, die in Deutschland sind. POM und ALO, die für die Kommunikation, aber auch für die Route zuständig sind. Für die Route ist aber auch hauptverantwortlich der oder die TACO. Das heißt, die haben eine Route, die planen dann ganz genau, wie sie fliegen. Und zum Beispiel kann man ja jetzt sagen, wenn man morgens startet und man weiß, dass es noch einen offenen Fall vom Tag davor gibt, dann sucht man eher als erstes dort, wo man vermutet, dass das Schiff jetzt ist. Wenn man aber keinen offenen Fall hat und weiß und am Nachmittag zum Beispiel erst starten kann, zum Beispiel, weil die Wetterbedingungen über Lampedusa morgens noch nicht so gut sind, dann würde man eher näher an die libysche Küste fahren, also fliegen, meine ich natürlich, um dann die Schiffe, die morgens gestartet sind, quasi man muss quasi immer alles bedenken, wo könnten die Schiffe sein, und da fliegt man dann als erstes hin. Also es gab immer eine Route, aber von der musste natürlich auch abgewichen werden, wenn es zum Beispiel Fälle gab. Weil wenn man dann was sieht in der Ferne, fliegt man da ja auch hin. Mhm. Das heißt, man muss quasi zwangsläufig von der Route abgewichen werden, die man sich morgens ausgedacht hat oder am Tag davor.
Jetzt sind ja auf dem Mittelmeer nicht nur Personen auf der Flucht unterwegs, sondern auch diverse kleinere Schiffe. Wie verläuft der Spotting-Prozess? Das bedeutet also, angenommen, ihr entdeckt etwas, welches Protokoll verläuft dann?
Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich etwas gesehen habe als eher unerfahrene Person, dann würde da immer noch eine zweite Person drauf gucken. Und dann gibt es so Kriterien. Also zum Beispiel sind Boote mit Geflüchteten unter Umständen ja sehr voll. Das heißt, die liegen tiefer im Wasser als zum Beispiel ein Fischerboot. Das ist dann schon mal ein Kriterium. Oder wir wissen auch ganz genau eigentlich, wie die meisten Fischerboote aussehen. Zum Beispiel haben die hinten immer so einen Mast für die Netze. Oft. Das heißt, dann guckt man ganz genau, sieht es eher aus wie ein Fischerboot. Handelsschiffe kann man sowieso gut erkennen, weil die viel größer sind. Genau, aber dann gibt es ja auch Ausflugsboote. Meistens sind die weiß und die geflüchteten Boote sind eher, zum Beispiel Holzboote, sind eher dunkler. Also da gibt's, aber natürlich kann man es nicht immer wissen. Das heißt, es gab dann auch Fälle, wo man wohin geflogen ist und dann gemerkt hat, okay, das war doch nur ein Ausflugsboot. Also die Fälle gibt's, aber je erfahrener quasi die Personen sind, die spotten, desto eher kann man dann auch erkennen, ob es jetzt ein richtiger Fall ist oder eben nicht.
Und angenommen, ihr findet jetzt Menschen, die in Seenot geraten sind, was wird dann für ein Protokoll gestartet?
Also dann ist quasi die Aufgabe der oder quasi des TACOs, Kontakt zu umliegenden Schiffen aufzunehmen. Das sind dann eben meistens Handelsschiffe. Im besten Fall gibt es auch NGO-Schiffe. Das ist natürlich das wäre am allerbesten, wenn jetzt die Sea-Watch 3 oder von anderen Hilfsorganisationen, wenn die ein Schiff in der Nähe haben, das wäre natürlich super, dann kontaktiert man die. Außerdem kann man natürlich aus der Luft dann beobachten, was passiert da. Haben die quasi noch einen funktionierenden Motor, weil oft funktioniert auch der Motor nicht mehr, zum Beispiel, weil das Benzin ausgeht. Treiben die quasi ziellos auf dem Meer umher, was natürlich sehr gefährlich ist und dann auch schon Notfall natürlich ist, wenn die keinen funktionierenden Motor mehr haben. Genau, und dann wird quasi ein Hilferuf gestartet und das Schiff, wenn es ein Notfall ist, muss quasi gerettet werden und es ist dann auch...
Welche Konfrontation hattet ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt an Frontex-Drohnen denke, die ja im Rahmen als europäisches bereitgestelltes Programm eben auch fliegen und dazu verpflichtet sind, eigentlich genau diese Tätigkeit zu übernehmen. Was konntet ihr da zum Teil beobachten? Wie problematisch, unproblematisch verläuft da auch die Kommunikation gegenüber Frontex?
Puh, ja, das war auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Allein in der Zeit, in der ich da war, man kann nämlich mit so Apps Schiffe, aber auch Flugzeuge quasi, wenn man auch an Land ist, kann man quasi tracken, wo ein Flugzeug gerade ist. Das heißt, man kann auch diese Drohne tracken und weiß, wo die gerade ist. Und dann sieht man auch manchmal, wie die über einem Fall kreisen. Und dann hört man über irgendwelche Kanäle, dass jetzt wieder ein illegaler Pullback stattgefunden hat. Und dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass dieses Schiff von der Frontex-Drohne gesichtet wurde und dann von den Libyern zurückgebracht wurde. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig, hat sich das Schiff in der libyschen See- und Rettungszone befunden oder schon in der europäischen. Und aus der europäischen Such- und Rettungszone darf die sogenannte libysche Küstenwache gar nicht zurückbringen. Genau, weil die eben da nicht zuständig sind. Libyen, das ist ja auch kein sicherer Hafen, deshalb würde jetzt ein Schiff von Sea-Watch nie nach Libyen die Menschen bringen.
Abschließend hätte ich noch eine Frage, wenn es darum geht, zum Beispiel die Stimmung in einem Team hochzuhalten, psychologisch zu betreuen, die sich den ganzen Tag mit dieser schwierigen Problematik und auch sehr belastenden Situation auseinandersetzen. Wie hast du das geplant? Wie hast du dich vielleicht auch selber psychisch gestärkt und oben gehalten? Und was war da vielleicht eins der schönsten Erlebnisse?
Also ich hatte selbst auch eine Supervisorin. Sea-Watch hat nämlich auch ein tolles Team an Supervisorinnen und Supervisoren. Das sind meist ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das heißt, ich selbst hatte auch vor und nach meinem Einsatz ein Gespräch mit einer Psychotherapeutin, die ich genau solche Fragen auch, was ich quasi ihr auch stellen konnte. Und dann ging es quasi darum, dass, also das psychologische Wohlbefinden ist ja ganz doll davon abhängig, negative Erfahrungen, die man macht, auch mit positiven auszugleichen. Und genau, dann habe ich quasi einfach versucht, schöne Wanderungen zu planen, weil Lampedusa ist ja tatsächlich auch eine schöne Insel, dass wir mal nach der Mission noch ans Meer gehen oder dass es tolles Essen gibt, worüber man sich quasi auch freut, um dadurch dann die schönen Momente auch herzustellen und dadurch quasi einen Ausgleich zu schaffen. Und genau, also ich habe mich auch total wohlgefühlt in dem Team, weil alle haben das auf den Blick. Also es war zwar meine Hauptaufgabe, aber alle waren für alle da. Und das war eigentlich mit das schönste Gefühl, dass wir so eine, ja, wir kämpfen alle für das gleiche Ziel und haben uns gegenseitig unterstützt. Und das nehme ich eigentlich auch aus diesem Einsatz mit.
Carmen, vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Hohen Respekt nochmal, dass du die Zeit nach deinem Studium in so ein sinnvolles Projekt gesteckt hast, was bestimmt viel Mut erfordert hat. Und vielen Dank, dass du uns da heute so bereitwillig Auskunft gegeben hast und so einen detaillierten Einblick in das Projekt Airborne geben konntest.
Sehr, sehr gerne. Und genau, danke für die Einladung und damit auch für die Reichweite.
Das war das Interview mit Carmen. Wir freuen uns, dass ihr wieder aufmerksam zugehört habt. Engagiert euch durch den Kauf von verschiedenen Merchandise-Produkten, das Erstellen von Spendenaktionen in Ortsgruppen oder nehmt zum Beispiel an Projekten und Ausschreibungen teil, wie dem Run for Rescue von Sea-Watch am 3. April in Berlin. Dort konnten insgesamt mit einem Team von 300 Leuten 150.000 Euro gesammelt werden. Zum Vergleich, damit kann jetzt ungefähr für 2 Jahre die kulinarische Versorgung der Sea-Watch 4 sichergestellt werden. Wir hoffen, ihr bleibt auch weiterhin an dem Thema interessiert und wir freuen uns, uns das nächste Mal zu hören. In diesem Sinne, Denman Tau.